Bei Smyrna gilt tatsächlich der Satz Nomen est Omen. Smyrna bedeutet so viel wie Myrrhe. Das ist ein Gummiharz, das ausfließt und das sehr bitter ist im Geschmack, aber einen süßen Duft gibt. Und das bezeichnet sehr treffend das, was geschah in dieser Phase der Kirchengeschichte. Christen wurden brutal und man kann fast sagen flächendeckend verfolgt. Aber sie haben dabei eine Treue bewiesen, die einfach bei aller Bitterkeit ein süßer Duft war für Gott. Es geht in dieser Phase um die Christenverfolgungen etwa von 160 bis zum Jahr 313 nach Christus. Ich denke, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir durch den Brief durchgehen. In Vers 8, Offenbarung 2, Vers 8 steht, und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. In dieser Anrede merken wir, dass Christus sich der leidenden Gemeinde vorstellt in einem Charakter, der absolut passt. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Er zeigt seine große Majestät, die er besitzt, selbst wenn die Christen so leiden. Und er sagt, der starb, da steht eigentlich tot wurde, also in einen Zustand eingetreten ist, der ihm vollkommen fremd war und wieder lebendig wurde. Das heißt, er sagt dieser Versammlung, wisst ihr was, ihr seht dem Tod in die Augen, aber ihr dürft daran denken, ich bin vorher da gewesen. Ich bin selber in den Tod gegangen und ich bin daraus hervorgekommen als Sieger über den Tod. Und dann sagt er weiter in Vers 9, ich kenne deine Drangsal. Jetzt kommen wir zu der Anerkennung bei Smyrna. Und der Herr spricht dieser Versammlung Trost zu. Er sagt, ich weiß alles, ich kenne alle Details dieser Verfolgung und dieser Folter und Grausamkeiten, die euch begegnen. Ich kenne deine Drangsal. Ich möchte mal jetzt ein paar Beispiele dafür geben. Erst einmal von der Christenverfolgung in Asien. Etwa im Jahr 155 nach Christus wurde Polycarp, und er war damals ein alter Mann, die Geschichte berichtet, wie man ihn in einem Nachbarort versteckt hatte, weil das wütende, aufgebrachte Volk ihn suchte. Aber er wurde dort gefunden und aufgefordert, Christus zu lästern. Und man sagte ihm, du brauchst nur einmal Christus lästern und wir lassen dich leben, wir lassen dich frei. Und darauf sagte er den Satz, soll ich dem, der mir 86 Jahre lang nur Gutes getan hat, soll ich über den etwa etwas Böses sagen? Und er hat es bezahlt mit seinem Leben. Die Geschichte berichtet, dass er auf dem Scheiterhaufen war und dass man, als die Flammen ihn dann nicht verzehrt haben, durch den Wind oder wie auch immer, dass man ihn dann mit dem Schwert getötet hat. Jedenfalls ist er als Märtyrer gestorben. Ein zweites Beispiel, und das sind wirklich nur hier zwei Beispiele von sehr vielen. Und das spielt in der Zeit unter dem Kaiser Aurelius, Marcus Aurelius. Es war eine Zeit, es war unglaublich grausam. Christen wurden einfach als billige Gladiatoren benutzt, um das Volk zu belustigen. Und ich greife jetzt mal einen Fall heraus. Das war Justinus, ein bekannter Christ und Apologet. Es war bekannt, dass er die christliche Wahrheit verteidigt hatte. Und er wurde dann vor Aurelius angeklagt. Und er soll diesen Satz gesagt haben, niemand, der bei gesundem Verstand ist, wird Wahrheit preisgeben für Irrtum und Böses. Er wurde dann gefoltert, gegeißelt und schließlich enthauptet. Und der Herr sagt hier, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Sie waren tatsächlich arm. Sie hatten keine Ressourcen, sie hatten keinen Schutz vor diesen Grausamkeiten. Aber geistlich gesehen hatten sie einen Reichtum, an den ich sicher nicht tippen kann, wenn man an ihre Treue denkt bis zum Tod. Das war nicht die einzige Verfolgung in Asien. Es gab auch weitere Verfolgungen, ganz besonders auch in Frankreich. Die Geschichte berichtet von vielen Beispielen, zum Beispiel Vettius, ein junger Adeliger, der sich eingesetzt hat gegen die Christenverfolgung. Ja, er starb als Märtyrer. Oder ein alter Mann, Potinos, über 90 Jahre alt, schwer asthmakrank, und er wurde verurteilt, grausam geschlagen und starb dann in seiner Gefängniszelle. Sklaven wurden sehr oft so lange gefoltert, bis sie etwas Negatives aussagten über ihre christlichen Herren, damit man diese dann verhaften und foltern konnte. Aber das haben nicht alle Sklaven getan. Es gibt da ein interessantes Beispiel von einer Frau, einer Sklavin, sie hieß Blandina in Lyon, 177 nach Christus. Und diese Frau muss man unglaublich grausam gegeißelt und gefoltert haben. Und sie hat allem widerstanden. Sie hat nicht getan, was sie tun sollte, nämlich die Christen zu beschuldigen. Und sie hat alles durchgemacht. Sie hat den Folterrahmen, den glühenden Stuhl. Sie wurde täglich, so wird berichtet in der Geschichte, öffentlich gefoltert. Und man sagt, dass die Peiniger sich nachher wunderten und erschöpft waren und sich wunderten, dass diese Frau überhaupt noch lebte. Schließlich hat man sie in ein Netz gewickelt und einem Stier vorgeworfen, der sie dann durch die Arena stieß und dann sie mit einem Speer durchbohrt. Das ist so ein Beispiel, und der Herr sagt, ich erkenne das an. Ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Und dann sagt er weiter in Vers 9, und die Lästerung, ja, also ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern nur eine Synagoge des Satans. Das war noch eine andere Ecke, aus der die Christen scharfen Gegenwind bekamen. Es gab Leute, die sagten, sie seien Juden. Das heißt, sie verhielten sich, als wenn sie Juden wären. Diese Tendenz hat es schon sehr früh gegeben, dass man Judentum und Gesetz einführen wollte in das Christentum. Aber zur Zeit der Apostel wurde das nicht zugelassen. Und es waren Einzelne. Jetzt haben sie sich formiert, deshalb nennt Christus sie eine Synagoge. Und er sagt des Satans, weil sie einfach die christliche Wahrheit zerstören damit, dass sie versuchen, das Judentum hineinzubringen und beides miteinander zu vermischen. Und diese Leute lästerten die Christen, die an dem wahren christlichen Glauben festhielten. Und dann sagt der Herr weiter in Vers 10, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Er sieht absolut diese Verfolgungen, diese Marter, diese Folter. Aber er sagt, fürchte dich nichts. Er sagt weiter, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und das ist interessant, dass er den Teufel nennt hier. Er sagt, Satan ist das Instrument, das dahinter steckt. Es war unter satanischem Einfluss, dass die Volksmengen so aufgestachelt wurden und dass die Regierungen so gnadenlos und brutal vorgingen gegen Christen. Aber Satan, das sieht man auch im Buch Hiob, kann nur so weit gehen, wie Gott es erlaubt. Und das ist interessant, der Herr sagt hier, gerade zu diesem Punkt, ja, sagt er weiter, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Diese Drangsal war also bemessen. Es war eine Menge, aber es war endlich, es war limitiert. Der Herr sagt, es sind 10 Tage, ich habe jeden Tag gezählt. Und das soll ein riesiger Trost sein für diese Gläubigen. Interessant noch der Ausdruck Prüfung. Der Herr prüft die Versammlung und er stellt fest, es gibt wirklich viele echte, treue Leute. Die Frage für uns heute ist, wie würde eine Prüfung, selbst eine viel leichtere Prüfung, eine viel leichtere Verfolgung ausfallen bei uns? Wie würden wir, ja, wie würde ich abschneiden? Bei den 10 Tagen kann man übrigens denken an 10 Wellen von Verfolgungen, die stattgefunden haben. Unter manche haben 10 Kaiser gezählt, allerdings dann ab Nero bis hin zu Diokletian. Jedenfalls 10 Wellen der Verfolgung der Christen in dieser Epoche. Die letzte dieser Wellen hat wohl genau 10 Jahre gedauert, von 303 bis 313 nach Christus. Aber das Wichtige ist, alles war genau bemessen und von Christus zugedacht und bekannt. Und er benutzt übrigens diese Drangsal, um die christliche Kirche wieder zu sich zurückzubringen. Wir hatten in Ephesus gesehen im vorigen Video, da war das Abweichen, ja, das Erkalten, das Verlassen ihrer ersten Liebe. Und jetzt benutzt er die Verfolgung und dadurch bringt er die Kirche wieder zurück und reinigt sie. Und dann ermutigt er sie zum Schluss mit diesem Wort: Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis zum Tod. Wenn man das heute laut sagt, ja, das ist ja praktisch die Definition, die man heute gibt von Extremismus. Man sagt, ein Extremist oder ein Fundamentalist ist jemand, der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Christentum ist überhaupt kein Extremismus und auch nicht in diesem Sinne fundamentalistisch. Es ist überhaupt nicht militant. Aber Treue bis zum Tod wird ermutigt, wird von dem Herrn positiv dargestellt. Er fordert dazu auf und er verspricht eine Belohnung. Und ich werde dir die Krone des Lebens geben, die Krone für jeden Märtyrer, der sein Zeugnis besiegelt hat mit seinem eigenen Leben. Nach unserer Struktur käme jetzt eigentlich der Tadel. Und da findet man bei Smyrna nichts. Das ist sonst nur noch bei der 6. Kirche der Fall, bei Philadelphia. Nur diese beiden. Bei diesen beiden gibt es keinen Tadel und folglich auch keinen Aufruf zur Buße. Und dann geht es weiter mit dem Aufruf zu hören, den haben wir schon besprochen. Und dann folgt das Versprechen für den Überwinder. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. In der Bibel bedeutet Tod überhaupt nicht Ende, sondern Tod bedeutet Trennung. Der erste Tod, das ist die Trennung der Seele vom Körper. Und der zweite Tod, das ist die Trennung des Menschen von Gott, und zwar die ewige Trennung. Offenbarung 20, Vers 14 sagt das: Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und was der Herr hier dem Überwinder sagt, ist: Weißt du, du schaust dem Tod in die Augen, aber das ist nur der erste Tod. Und davon wirst du vielleicht auch nicht gerettet werden. Aber das Wichtige ist, du wirst nie beschädigt werden von dem zweiten Tod, der viel schlimmer ist.